Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von syndicate.com, Ihr Anbieter für Internet- und Open-Source-Kompetenz in Göttingen. www.syndicate.com.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Symphonische Dichtungen haben inspirierende Wirkung, aber auch wenn draußen vor dem Konzertsaal ein Vogel zwitschert, kann es sein, dass Nicholas Milton den Taktstock für einen Moment ruhen lässt und sich inspiriert fühlt. Dann gönnt er dem Pausenzeichen in der Partitur halt ein bisschen mehr Zeit. Im Konzertsaal selbst sind natürlich ebenfalls inspirierende Kräfte umtriebig, mit denen der Chefdirigent des Göttinger Symphonieorchesters ebenso gern korrespondiert wie mit Komponisten und ihren Werken. Ganz im Zeichen der Inspiration steht auch das Programm für die aktuelle Konzertsaison des Göttinger Symphonieorchesters, der sich heute unsere Sendung Eine Stunde ein Thema widmet. Mit Nicholas Milton erkunden wir inspirierende musikalische Begegnungen.
Herr Milton, Inspiration ist ein Thema für eine Saison mit ungeheuer vielen Facetten. Hatten Sie das auch so im Sinn, als Sie das Programm planten?
Wir wollten auf jeden Fall irgendwie sagen, mit einem Wort, was wir liefern für die Stadt, wie wir uns immer fühlen, und wir möchten einfach in diesem Moment der Inspiration klettern, wo wir diese Zaubermomente schaffen können. Und das war für uns alle irgendwie ein Wort, wo wir dachten, das ist es. Wir sind inspiriert von der Musik, die wir spielen. Wir sind inspiriert für unsere Stadt, diese Momente zu schaffen für unser Publikum. Und es ist auch gleichzeitig die Name von einer neuen Reihe innerhalb der Saison. Das ist die Inspirationsreihe. Also deswegen fanden wir irgendwie das ein gutes Wort für die Spielzeit.
Nun haben Sie ja ganz verschiedene Inspirationsquellen, die so miteinander in Beziehung gesetzt werden. Sei es Komponisten oder ein Werk, das tradiert wird, oder ja, das Werk selbst, das Inspiration stiftet. Gab es da so Kompositionen oder Komponisten, wo Sie dachten, ja, das passt dahin, wo sich dann sozusagen die Inspiration weiter fortsetzte? Ja. Denn das ist ein kreativer Prozess, so einen Abend auch zusammenzustellen.
Genau, das war genau so, wie Sie das beschrieben haben. Zum Beispiel, wir spielen in dem Deutschen Theater. Und das ist eine neue Reihe, die wir dachten, okay, wir sitzen da im Deutschen Theater. Das ist jetzt sonntags um 11 und das ist eine Uhrzeit, wo wir inspiriert waren, irgendwie. Es ist eine beliebte Uhrzeit für Konzerte überhaupt in Deutschland. Für alle Orchester, das ist eine von den beliebtesten Zeiten, das hatten wir nicht. Und wir haben schon gesehen im ersten Konzert, es war ganz toll besucht. Und ich meine, bis Ende der Spielzeit, diese Reihe ist ausverkauft. Und Inspiration, naja, es gibt dieses Stück, die wir gespielt haben, Cantus Arcticus bei Rautavaara. Und das konnten wir nur im Deutschen Theater spielen, weil man kann das nicht in der Aula spielen oder in der Lokhalle, weil man brauchte eine ziemlich komplizierte Tonbandaufnahme von Arktikvögel, die in dem Stück mitspielen. Und der Komponist ist von diesen Vögeln inspiriert worden. Und dann hat er ein Stück geschrieben, wo das Orchester spielt, ein Duett mit den Vögeln. Das ist auch eine Inspiration. Und natürlich dann, was ist das richtige Stück damit zu kombinieren?
Genau, da wird es ja dann spannend. Wie kommt das dann, der Mendelssohn ins Spiel?
Ja, eigentlich erst habe ich mit dem Endstück gedacht. Was ist das, wenn Cantus Arcticus fängt mit dem Konzert an? Was ist das Ende? Und das Ende war Sibelius' 5. Symphonie. Und natürlich, das ist auch ein Stück, der irgendwie, der hat in seinem Tagesbuch geschrieben, ich habe heute 16 Schwänen gesehen. Also auch absolut direkt. Und man hört dieses Thema am letzten Satz und man kann die Grandeur von den Vögeln quasi fühlen. Also das ist so Inspiration. Und dann, ja, Mendelssohn Wieland-Konzert mit unserer ganz tollen Konzertmeisterin, Frau Se-Jung Kim. Da war ich inspiriert. Einfach, wir sagen immer, dass die Göttinger Symphonieorchester ist eine Familie mit unserem Publikum. Aber die kleine Symphonieorchester ist auch eine Familie von musikalischen Sternchen. Und wir haben das. Und das ist schön, wenn ich jede Spielzeit die Möglichkeit habe, 2 oder 3 von diesen Leuten auf die Bühne zu stehen als Solist. Und das ist wirklich toll. Und irgendwie für mich, Mendelssohn, das war ihr Wunschstück. Und wir hatten das lang nicht in Göttingen. Und deswegen war das eine wunderbare Kombination.
Also wir sehen auch eine schöne Kombination, weil ich dachte immer wieder an eine singende Violine.
Auch natürlich.
Die Idee, dass
eine Violine ist natürlich am liebsten wie ein Vögel.
Ihre erste Saison war ja auch so ein inspirierendes Moment, weil Sie haben ja unterschiedliche Räume erkundet und sich erstmal in die Räume vertieft. Es ist ja ein Unterschied, ob man da einmal ein Gastspiel macht oder ob man mehrere Konzerte hat. Also was dann die Umgebung einem noch so viel Kicks gibt, was funktioniert oder dass vielleicht eine Lokhalle oder auch die Aula einen dann zu ganz bestimmten Werken wieder inspiriert, die passen da rein oder die würden in dem Kontext da wunderbar geborgen sein.
In der ersten Spielzeit musste ich, wie Sie irgendwie gesagt haben, die richtigen Werke für die verschiedenen Spielorte finden. Ohne die Spielorte zu wissen, zu kennen. Man hat ein Bild von der Lokhalle gesehen, aber ich war nicht im Deutschen Theater, ich war nicht in der Lokhalle. Ich wusste, okay, es passen so viele Leute da auf der Bühne, aber über die Stimmung von der Saal, das konnte ich nicht wissen. Und ich glaube, in meiner ersten Spielzeit nur von den irgendwie Mitwirkung von meiner wunderbaren Kollegin in dem Management-Team, hatte ich ziemlich gute Glück, irgendwie gute Stück, passende Stücke auszusuchen. Zum Beispiel, wir hatten in der Lokhalle, das war natürlich der herausforderungsvolle Spielort. Wir hatten natürlich unser Neujahrskonzert, aber ganz spezifisch für die Lokhalle habe ich Bernstein Symphonic Dances von West Side Story gespielt. Also in diese Urban-Stimmung. Und wir hatten auch nach der Filmmusik, das war natürlich ganz toll. Wir hatten 6000 Leute da über 2 Nächte. Wir hatten am Ende der Spielzeit Carmine Burana mit Feuervogeln. Das war übrigens noch eine Inspiration, weil ich habe das, die Spielzeit mit Feuervogeln beendet, die erste Spielzeit, und dann die neue mit Vögel angefangen. Diese kleinen Spielchen innerhalb der Programmzusammenstellung machen auch Spaß, auch wenn nicht alle das mitkriegen.
Aber das ist ja ein Element dieses Begriffes Inspiration. Erlebt Koinzidenzen oder macht es ein Bild auf?
Und jetzt in die nächste Spielzeit, also in diese jetzige Spielzeit, habe ich ein bisschen, genau wie Sie gesagt haben, die Spielorte vertieft, mein Kenntnis, mein Gefühl für diese Spielorte. Und jetzt kann ich ein bisschen sagen, wir kompetente in diese Säle, Spielorte gehen und sagen, was funktioniert hier wirklich gut. Und wir haben jetzt wirklich die Lokhalle, wir werden da massiv in die Crossover-Richtung gehen mit 2 Filmnächte. Im Dezember ist es eine Fiesta, aber dann das zweite schon über 1800 Karten verkauft, vom Anfang an, ohne Werbung.
Grand Spektakel.
Das wird natürlich ganz voll. Wir haben jetzt das Problem, was machen wir mit den Leuten, die in den nächsten 2 Monaten Karten kaufen möchten, wenn wir keine Kartenmöglichkeit haben. Aber das ist eigentlich ein schönes Problem zu haben. Was können wir machen? Wir haben keine zusätzliche Terminmöglichkeit. Was wir vielleicht machen müssen, ist irgendwelche Konstellationen, wo wir die Generalprobe öffnen für das Publikum. Was ist auch für mich in einem guten Sinne, weil das gibt auch etwas ganz anderes. Ich glaube, das haben wir auch in meinem ersten Spitze gemacht. Wir hatten 300 Leute für eine Generalprobe. Und dann, ja, 2 Filmnächte, James Bond im Dezember, wo ich dirigiere, das Orchester moderiere und die Sänger, die ist eine gute Freundin von mir, sie hat die ganze James Bond Song, Skyfall, Diamonds Are Forever, Goldfinger, You Only Live Twice, The Man with the Golden Gun, ganz tolle Songs von dieser Shirley Bassey Art und Weise. Sie hat alle aufgenommen mit der Royal Philharmonic, sie ist in der Welt bekannt als die Sängerin für dieses Repertoire. Ich freue mich schon die ganze Zeit über diese Wiederbegegnung mit dieser Frau. Und das ist die Richtung für die Lokhalle.
Für die inspirierenden Momente in der Konzertsaison des Göttinger Symphonieorchesters muss Chefdirigent Nicolas Milton auch ein bisschen Logistik ins Spiel bringen. Solange die Stadthalle saniert wird, muss das jeweilige Programm auch auf die Kapazitäten der jeweiligen Konzertbühne abgestimmt werden. Anders als zum Beispiel in der Lokhalle lassen sich eben Klavierkonzerte nicht ohne weiteres in der Aula aufführen, die Milton ebenfalls als symphonischen Schauplatz im Blick hat.
Sie sprachen vorhin das Stichwort Crossover an. Es macht auch ein Crossover, was das Publikum angeht. Das sind vielleicht nicht die typischen Besucher eines klassischen Konzertes, die jetzt unbedingt in die Aula gehen. Aber die Lokale eigentlich spricht sie da vielleicht mehr an.
Natürlich, wenn ich das Wort Crossover gesagt habe, ich habe nicht an das Publikum gedacht. Ich habe an die Musik gedacht. Was für Genres begreifen wir? Aber Sie haben absolut recht. Das Publikum ist auch Crossover. Die kommen von anderen Richtungen, von anderen Demografiken. Und das ist auch sehr interessant und schön.
Sie haben ja auch eine Reihe Klassik in der Lokhalle, wo es ein Crossover gibt, wo einfach auch der Raum dafür da ist für Großsymphonien. Auf der anderen Seite, so ein Mendelssohn kommt ja auch in der Aula gut unter. Also Sie haben da auch geschaut, welche symphonischen Erzählungen haben auch einen guten Platz in der Aula, eher intime Kulisse.
Ja,
ohne dass das Dach gleich abgeht.
Genau, also wir können in der Aula bis Brahms oder Schumann, Mendelssohn spielen. Aber es ist auch wichtig für das Orchester. Das Orchester kann ganz toll Mahler spielen. Aber wo sollen wir Mahler spielen? Das Orchestergröße ist einfach zu groß für deutschen Theater, es ist zu groß für die Aula. Und es ist auch wichtig für das Orchester und für das Publikum, dass die nicht dann ein Spitzer ohne ein Tchaikovsky Symphony oder Dvorak Symphony oder große Werke von dem Repertoire spielen. Und da war ich inspiriert zu gucken, was sonst können wir machen. Und wir haben einen ganz tollen Tonmeister, der jetzt uns in der Lokhalle unterstützt, sodass wir wirklich die beste mögliche akustische Bedingungen zaubern können. Und da dieses Repertoire, es fängt an mit Tchaikovsky Klavierkonzert. Klavier ist auch schwierig in der Aula. Wir können kein Klavierkonzert in der Aula, aber das Publikum liebt Klavierkonzerte. Aber wenn wir ein Klavier in der Aula haben, wir verlieren, die Bühne ist voll und wir verlieren die ersten 6 Reihen. Wir können das nicht verkaufen. Das ist auch ein Problem dann. Also da, wir fangen an mit Tchaikovskys erste Klavierkonzert und Schostakowitsch 5. Symphonie. Später kommt Berlioz und ganz tolles Repertoire.
Ja, Sie haben auch noch ein paar Entdeckungen, auch was so Inspirationsquellen angeht. Also jetzt Hubert mit Charles Ives in Beziehung zu setzen, ist ja auch erstmal eine Überraschung an den Roller. Was verbindet die?
Die unbeantwortete Frage und die unvollendete Symphonie. Das passt irgendwie gut miteinander. Und ich möchte nicht sagen, was ich mache, aber ich werde etwas, sagen wir, original machen bei der Präsentation, wie wir diese zwei Stücke zusammen kombinieren.
Seltsamerweise denke ich an Samuel Beckett in dem Zusammenhang,
also es
der vielleicht einen Platz oben auf der Galerie einnimmt.
Ja. Ich bin kein großer Fan von zum Beispiel einem Mendelssohn-Pur-Konzert. Das kann auch funktionieren mit Beethoven, ein ganz Konzert. Aber für mich ist es immer interessant, verschiedene Geschmäcker zu machen und wie die zusammenpassen und ja, eine musikalische Reise zu machen. Eine künstlerische Reise, wo also ich genieße, wenn ich in ein Museum gehe und es gibt einen Monet oder einen Gauguin-Exhibit und ich kann das wirklich nur in diese Werken, das ist auch toll. Und das versuchen wir dann in die Inspirationskonzert in einer Art und Weise zu machen, wo wir wirklich einen Komponist anschauen und dann von verschiedenen Blickpunkten diese Komponisten studieren, sozusagen.
Es gibt auch ganz unterschiedliche Aspekte. Auch die Frage, welche Inspirationsquellen hat dieser Komponist dann genutzt? Wenn ich jetzt an das Eröffnungskonzert bei der Matinée denke, eine arktische Landschaft, also sich von Landschaftsstimmungen inspirieren zu lassen und dann zu komponieren.
Oder in der lokalen Klassikreihe, wo wir Berlioz Symphonie Fantastique zum Beispiel machen. Berlioz ist natürlich von dieser Frau inspiriert. Und der zweite Satz ist ein Walz, ein Ball, ein verrückter Ball. Und er ist von seiner Fantasie irgendwie komplett inspiriert. Und ich habe das mit La Valse kombiniert, wo Ravel auch ein Walz schreibt, aber in einer anderen Art und Weise. Und da hört man die zwei Harfen in die Stücke. Es ist nur in der zweiten Satz von Berlioz zwei Harfen spielen. Ganz einzigartig. Und gleich in La Valse, genau diese zwei Harfen sind auch da. Er war natürlich von Wien inspiriert. Ravel hat dieses Stück angefangen 1909. Er wollte für Diaghilev ein Ballett komponieren. Diaghilev, das war nicht, was er wollte. Dann, es war eigentlich ein Tribut an Johann Strauss. Und dann später das Werk, dann, er wollte das wieder machen. Aber inzwischen war der Erste Weltkrieg. Und dann, er kam zurück zu diesem Stück. Und das Werk war nicht mehr erkennbar, von was er ursprünglich geplant hat. Weil es hat dann die ganze Schatten von der Ersten Weltkrieg drin. Und das hat Ravel persönlich sehr tief getroffen. Auch Tombeau de Couperin kommt in diese Spitzzeit. Und das ist auch ein Werk, was er geschrieben hat für seine Freunde, die in den Krieg gestorben sind. Also jeder Komponist, jedes Stück, jede Zusammenstellung, jeder Spielort, jedes Stück, was ich ausgesucht habe, das ist immer eine Form von Inspiration von dem Komponisten. Und das ist einfach schön, so ein bisschen tief in die Musik zu gehen, zu gucken, wie hat der Komponist dieses Stück komponiert, was möchten wir damit sagen und wie können wir unser Publikum da etwas Einzigartiges, Zauberhaftes erzählen.
Beim Thema Inspiration ist im Spielplan des Göttinger Symphonieorchesters auf alle Fälle mit Überraschungen zu rechnen. Inspirierende Wirkung haben dabei manchmal auch die Konzertsäle selbst, die Chefdirigent Nicolas Milton mit besonderen Werken in Beziehung setzt. In unserer Sendung Eine Stunde ein Thema berichtet er auch über einen stimmstarken Chor von Instrumentalisten und dass er dabei am Pult natürlich mitsingt.
Parallel dazu, gerade in der Aula-Reihe Inspiration, wir nehmen Zeitgenossen, andere Komponisten später bestimmte Motive auf. Was bewegt sie dabei und wie variieren sie ein Thema oder eine Idee? Sie haben ja da auch einen jungen australischen Komponisten.
Genau.
Mit der eine wahrscheinlich ganz besondere Beziehung, wie viele Musiker zu Johann Sebastian Bach hat.
Genau, das ist ein Stück, der von Jesu Joy of Man's Desiring inspiriert ist. Aber wir fangen an mit einem Komponist. Und dann natürlich spielen wir zum Beispiel das erste Konzert ist Mozart. Wir spielen Stücke von Mozart, eine kurze Mozart-Symphonie, ein Hornkonzert mit einem ganz tollen Hornspieler. Aber dann, wir haben ein Stück von Tchaikovsky, das heißt Mozartiana. Er war von Mozart inspiriert. Und was hat er dann? Er hat Themen von Mozart variiert, aber dann in eine Tchaikovsky-Klangwelt. Und Ibert, Hommage an Mozart, eine französische Komponist, was er da über Mozart sozusagen gesagt hat. Und in dem Bach, wie Sie gesagt haben, es kommt später in der Spielzeit, Bach, aber dann hören wir Bach durch die Augen von Cancelli und durch die Augen von Matthew Heinzen. Was sagt ein australischer Komponist über Bach? Oder Schubert, das kommt auch. Und da haben wir auch Matthew Heinzen. Und das ist ein Streichquartett. Es fängt an wie Schubert. Es ist eigentlich identisch zu seinem G-Dur-Streichquartett. Aber dann plötzlich, es passiert ein Deconstruction. Und am Ende des Stücks, das ganze Orchester und die Streichquartett trampeln auf die Bühne. Es geht absolut verrückt und alle schreien. Und das ist das Stück. Aber es fängt mit Schubert an. Es ist, die Inspiration ist Schubert. Aber es ist Schubert sozusagen, The Rave in the Nightingale heißt das Stück. Rave, das ist so wie diese Disco, wie man irgendwie in einen Guss kommt und weiß nicht mehr, was man macht. Man ist so von der Musik irgendwie getroffen und dann man geht weiter und weiter und ist in einem Kreis von Madness. Das ist total interessant für mich, diese Idee zu präsentieren und natürlich...
Und das in den ehrwürdigen alten Aula.
Genau, aber es passt nicht in den deutschen Theater, es passt nur in der Aula, weil man braucht einen schönen, guten Holzboden für die Musiker zu trampeln.
Den Sound.
Ja, um den Klang zu machen, weil die müssen wirklich mit den Füßen auf die Boden so eine Drumbeat präsentieren. Und es kommt auch ein Stück von Cancelli, das heißt A Little Daniel Lied. Und der Komponist wurde von einem Cartoon inspiriert. Aber dann, dieses Stück muss das Orchester auch mitsingen. Ganz leise. Wir haben Leute in dem Orchester, die gleichzeitig spielen und singen. Und dann das ganze Orchester singt und Dirigent singt mit. Und das würde nur in der Aula passen. Also da habe ich das Stück ausgesucht, weil ich denke, oh, das wird in der Aula so einen Effekt haben. Das ist also die Inspiration, genau wie Sie gesagt haben. Jetzt nach meiner ersten Spielzeit kenne ich die Spielorte besser und jetzt bin ich von den Spielorten auch inspiriert, um Stücke zu finden, die da ganz toll passen werden.
Sie schmuggeln ja auch Elvis in die Aula. Ich dachte irgendwie an Schmuggeln.
Ja, auch der Elvis, ja, der Fagottspieler, auch eine von unseren tolle erste Fagottspieler, Omur, der spielt das Stück von Michael Doherty. Und in dem Stück, das ist nicht lang, es ist ein kleiner Ensemble, aber es würde nicht in der Lokhalle passen, aber es passt perfekt für die Aula. Und er muss auch in Elvis-Kostüm auftreten. Es wird sehr interessant.
Aber da setzen Sie ja auch musikalische Beziehungen, da kann man ja auch erstmal rätseln. How come?
Nein, das ist nur so quasi eine Zugabe.
Ja, aber in dem Programm da, also diese Elvis-Komposition, in welchem Zusammenhang mit anderen Kompositionen ist er da?
Es gibt ein kleines in dem Programm. Die Kombination in dem Programm ist eigentlich, es fängt an mit Brahms Haydn-Variationen.
Da muss man ja erstmal nicht an Elvis denken.
Genau.
Aber deswegen.
Aber das sind Variationen für Orchester in B-Dur. Und dann der Solist hat auch Variationen für Fagott und Orchester in B-Dur. Also da ist schon eine große Verbindung. Wir haben zwei klassische Komponisten Variationen geschrieben in der gleichen Tonart. Und natürlich dann am Schluss des Konzerts ist Haydn, London Symphony, quasi eine für die englischsprachige Teil der Welt. Also diese drei Stücke sind schon sehr nah miteinander. Und dann dieses Kalivode ist nicht so lang. Und ich wollte noch ein Stück. Und deswegen kam diese Doherty. Und ich denke, ich habe es am Ende der Spielzeit, weil ich dachte, das wird so ein Hit-Programm. Ich wollte das, das ist eine Krönung der Spielzeit. Und ich bin auch inspiriert von Omur, unser Fagottspieler, in dem Stück. Natürlich habe ich das mit ihm diskutiert. Kannst du das machen? Willst du das machen? Wie findest du das Stück? Er kannte das Stück nicht. Ich habe es ihm vorgeschlagen. Ja, so das sind die verschiedenen Kombinationen in der Aula. Stücke, die da wirklich gut ankommen werden.
Auch im vierten Teil unserer Sendung Eine Stunde, ein Thema erkunden wir heute die aktuelle Konzertsaison des Göttinger Symphonieorchesters unter dem Motto Inspiration im Gespräch mit GSO-Chefdirigent Nicolas Milton.
Sie haben diesmal für kulturelle Begegnungen Portugal im Programm und dann machen Sie den Horizont einfach weiter auf. Also Klezmer, Musik wandert ja über die Kontinente und der Orient ist auch kein Raum mit einer festen Grenze.
Nein, das ist ein bisschen breiter geworden, aber auf jeden Fall, das war keine große Entscheidung. Da hatten wir verschiedene Angebote und das irgendwie, die waren die musikalischste, überzeugende Konstellation, die wir für diese Spielzeit zusammengestellt haben. Aber ich habe schon ganz viele Länder auf meinem Radar für die Zukunft. Vor allem natürlich Australien mit Didgeridoo. Das kommt. Aber ich bin mit Didgeridoo sehr, sagen wir, fussy. Es gibt nur ein oder zwei in der Welt, wo ich denke, ja, der kann kommen. Weil da, wenn ich als Australier mit Didgeridoo auftrete, dann muss das ein echter Profi, einer von den Besten in der Welt. Und ich habe einen Freund, der das macht. Der ist eigentlich selbst eine Aborigine, aber wie er das macht, er hat dann mit allen großen Orchestern in der Welt schon musiziert. Also London und New York und überall in der Welt.
Es ist ja also für Mitteleuropäer ein sogenanntes exotisches Instrument.
Ja.
Gibt es viele australische Komponisten, die sich so auch mit der Geschichte und dann mit der Musikgeschichte und der Tradition ihres Landes beschäftigen und entsprechende Kompositionen?
Wir haben einfach so eine kleine Geschichte musikalisch. Aber natürlich, es gibt Komponisten, die wirklich für Didgeridoo jetzt geschrieben haben und vor allem für diesen Mann, den ich einladen möchte, William Barton. Aber das ist für eine zukünftige Spielzeit. Jetzt haben wir, wie gesagt, Orient und Klezmer und Portugal. Und das ist eigentlich eine beliebte Reihe, wo wir wirklich interessante Kombinationen und Programme musizieren können.
Weil gerade Portugal ist, sagen wir mal, im Windschatten von Spanien immer so ein bisschen off the records.
Genau.
Und deswegen ist es auch ganz faszinierend, denken wir mal.
Ja, genau. Sehr oft irgendwie zusammen mit Spanien gekoppelt und ohne seine eigene musikalische Identität. Und dann habe ich einen guten Freund, Edmond Levon, wirklich kennt sich aus mit dieser Musikspezifik. Und ich kenne persönlich keine einzige Komponistin in dem Programm. Also das sind alle komplett unbekannte Werke, aber sehr interessant.
Ein sogenanntes Blind Date.
Ja, genau.
Die Radar-Serenaden werden ja aus den Wünschen auch der Musiker zusammengestellt.
Genau.
Weil sie in kleinen Besetzungen mit ihren Instrumenten ja eine Schatztruhe haben, wo sie gerne mal wieder ein paar Schätze
Und das finde ich sehr wichtig, dass die Musiker selbst das aussuchen, die miteinander, wie ich gesagt habe, wir sind eine Familie und manchmal du möchtest mit diesem Mitglied oder mit einem anderen, und das Repertoire ist so wahnsinnig, es hat so wahnsinnig viel Potenzial für verschiedene Kombinationen, und dann, wir hatten immer zu viele Möglichkeiten, wir müssen leider immer nur ein bisschen begrenzen. Aber ich hoffe, wir können diese Reihe in der Zukunft weiten, weil das Publikum das liebt. Und es ist auch gut für die Musiker, sehr gut für die Musiker, ohne Dirigent zu arbeiten.
Sie haben ja auch lange genug Kammermusik gemacht. Das ist halt ein ganz intimer Dialog auf eine besondere Art und Weise, wo man sich in andere Zusammenhänge nochmal anders filigran vertieft. Nicht, dass man nicht in jeder Besetzung alle Ohren, alle Sinne aufhaben muss. Aber es ist eine sehr besondere Begegnung mit wenigen Musikern.
Ja, auf jeden Fall. Kammermusik ist irgendwie zentral zu meiner Philosophie des Musizierens. Und ja, ich war auch im Orchester. Die letzten 8 Jahre war ich mit einem Klaviertrio, aber davor habe ich auch Schallquartett gespielt und ganz viele Aufnahmen gemacht. Und wie man da spielt, optimal sollte man genauso im Orchester spielen. Und diese Woche, als ich Brahms dirigiert habe und die Musiker einfach erlaubt, ihre Kunst zu präsentieren, und dann einfach das Orchester, die Musiker ermutigt, einfach das Vertrauen zu haben, dass wir das einfach so gemeinsam gestalten können. Und dieses Vertrauen, dass wir alle das kammermusikalisch nicht, dass ein Dirigent da und irgendwie sagt, so geht das, aber eigentlich diese Mitmusizieren ist das Schönste, was es gibt. Und wenn wir alle da versuchen, da den Moment, wenn jemand im Publikum gerade in dem Moment hustet oder so, dann geht die Musik vielleicht in eine andere Richtung. Oder wenn ein Vogel draußen ganz schön singt in einer Pause, dann mache ich diese Pause vielleicht ein bisschen länger, um Natur mit der Symphonie zu kombinieren. Und in diesem Moment, alle merken das. Wir haben mit diesem Orchester in jedem Konzert Momente, wo ich denke, oh, das war so schön, das würde ich gerne in eine Flasche machen und von Zeit zu Zeit öffnen und wieder besuchen und trinken, weil es so schön war. Und diese Momente sind, wir leben als Göttinger Symphonieorchester vor diesen Momenten. Und unser Publikum merkt das auch. Und ich bin überzeugt, dass diese Freude, diese Musikfreude, die wirklich auf der Bühne präsent ist und spürbar ist für alle, das ist, was uns ein glückliches Orchester macht und was das Publikum merkt. Und deswegen kommen die so begeistert und engagiert in unsere Konzerte.
Inspiration bedeutet ja auch schöpferisch bewegen und sich aber auch bewegen lassen. Das ist ja das Schöne an diesem Bild. Ja.
Ja.
Ob das der Vogel ist, der von draußen zwitschert, oder der Zuhörer, ob er nun hustet oder vielleicht besonders aufmerksam irgendwie ins Bild rutscht. Irgendwas, was da jetzt eigentlich nicht erwartet wurde, ja?
Ja.
Dass das dann etwas macht. Jedes Signal hat irgendwelche Folgen.
Ja, und gestern hat der Solist zum Beispiel gesagt, es war so eine Stille in dem zweiten Satz von Beethoven-Violinkonzert. Er hat plötzlich die Idee, dass wir spielen in einem komplett leeren Saal. Es war so zauberhaft und nur die Pizzicati von den Streichern in Pianissimo, so leise und niemand im Publikum. Es war absolut so eine Stille, so als ob man in der Wald ist, komplett allein und nur die Geige war ein Einzelvogel, der singt. Es war absolut zauberhaft und das ist unbeschreiblich, diese Atmosphäre.
Das ist doch Magie, ne?
Das ist für uns als Musiker inspirierend. Also das macht immer Spaß und ich freue mich einfach auf das nächste Spielzeit mit meinem Orchester hier in Göttingen.
Dann wünsche ich Ihnen alles Gute.
Danke, vielen Dank für das Gespräch.
Das war eine Stunde ein Thema. Heute im Gespräch mit Chefdirigent Nicolas Milton über die aktuelle Konzertsaison des Göttinger Symphonieorchesters und das Programm an inspirierenden musikalischen Begegnungen. Die Redaktion hatte Tina Fiebiger.